Und dann möchte ich tatsächlich noch als Nachklapp von der Predigt letzten Sonntag, wo es um das Leiden der Christen ging, dass wir sein darf und sein soll und das seinen Platz hat, noch gerne einen Satz nachschieben, der mir jetzt diese Woche einfach, sagen wir mal, zugeflogen kam. Ein Wort Jesu, das ja so unheimlich stark ist, aus den Seligpreisungen des Lukas. Ich lese euch das mal vor, Leiden der Christen. Selig, selig, also glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes willen. Hart genug. Jetzt kommt aber noch was hinterher. Jetzt, wie ist denn die Reaktion? Freut euch an jenem Tage, wo das passiert, und tanzt. Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. So viel zu tanzenden Christen, die zum Tanzen eingeladen werden, aus Situationen kommen, in denen sie gehasst werden. Ist das nicht krass? Leute, manchmal denke ich, ich glaube gar nicht, was ich glaube. Kennt ihr das auch? Wenn wir das die ganze Zeit nur mit unserem Alltag abgleichen, dann wird es schwierig. Okay, ich starte jetzt aber heute, das waren nur die Vorbemerkungen. Ja? Folie ist drauf, vielen Dank. Wir haben übrigens heute einen Praktikanten, KU-Praktikum beginnt jetzt. Alle 6 Jungs machen jetzt von September bis Dezember KU-Praktikum. Finde ich sensationell. Der Joni ist heute Morgen sozusagen im Beamer-Dienst. Die anderen sitzen da oben und die kommen auch in den nächsten Wochen in verschiedenen Aufgaben dran. Jetzt starte ich meine Predigt. Es gibt wohl niemand in unserem Land, der es nicht mitbekommen hat. Laura Dahlmeier. Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Wer weiß das? Vermutlich alle. Das ging echt irgendwie durch alle Kanäle. Die Rettungsaktion zur Bergung Dahlmeiers ist wegen der schwierigen Bedingungen und einem Wetterumschwung erfolglos geblieben. Laut den Schilderungen ihrer Seilpartnerin, also die war zu zweit mit jemand unterwegs, dürfte Dahlmeier nach dem Steinschlag sofort tot gewesen sein. Die vormalige Biathletin galt als besonnene und ganz vorsichtige Bergsportlerin, dass ihre Aktivitäten dort in den Gebirgen unterwegs zu sein mit größten Gefahren verbunden sind, wusste sie. Bereits vor 3 Jahren starb ihr Partner in einer ähnlichen Situation durch eine Lawine. Dahlmeier hatte für den Fall eines Unglücks vorgesorgt. Nicht für den Fall eines Unglücks vorgesorgt. Es gab keine Zeitung, die nicht von dieser tollen und sympathischen Sportlerin berichtete. Kein Nachrichtensender, der die 31-Jährige nicht mit anerkennenden Worten bedachte. Kein Social-Media-Kanal, der über dieses Unglück nicht berichtete. Bin mir ziemlich sicher. Am Laila Peak in Pakistan passierte das, was Menschen, die sich in solche Gefahren bringen, immer wieder passiert. Jetzt aber sensationell groß aufgemacht. Ein junger Mensch stirbt. Ohne Vorankündigung. Und ich hatte den Eindruck, das hebt die Welt, in Klammer Deutschland, für einen kurzen Augenblick aus den Angeln. Fassungslosigkeit, Schock, Trauer. Was zeigt uns das? Es zeigt uns, wie wertvoll das Leben ist. Wahnsinn. Wie wertvoll unser Leben ist. Und es zeigt uns, wie zerbrechlich, wie verletzlich, wie anfällig, wie schnell es damit zu Ende sein kann, auch unser eigenes. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. So beginnt unser heutiger Predigttext. Ihr merkt das vielleicht, ich sage diesen Satz nochmal. Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Dieser Satz markiert eine hohe Dringlichkeit. Ich lese uns jetzt den Predigttext für den heutigen Sonntag. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe. Denn Liebe deckt der Sünden Menge zu. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, also die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, redet er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tut er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und tatsächlich, das Wort Amen steht tatsächlich am Ende dieses Predigttextes. Der Schreiber setzt sozusagen dieses Amen als Schlusspunkt, nachdem er zuvor zusammengefasst hat, was ich euch unbedingt noch sagen wollte. Was also fast am Ende meines Briefes angekommen, mir ganz besonders für euch am Herzen liegt. Oder was schließlich doch für Christen aller Zeiten gilt bis heute. Und dazu sagt er am Schluss Amen. Als Bestätigung. Ich bin tief davon überzeugt, und das ist ein Eingeständnis, das werden viele nicht vielleicht jetzt mitgehen, aber ich bin tief davon überzeugt, wir wissen es nicht aus uns selbst heraus, was uns als Menschen gut tut. Und wie wir unser Leben hier auf Gottes Erdboden sinnigerweise führen. Ihr müsst mit diesem Satz nicht mitgehen. Geht ihn mal gedanklich mit. Wir wissen es nicht aus uns selbst heraus, was uns als Menschen gut tut. Und wie wir unser Leben hier auf Gottes Erdboden sinnigerweise führen. Und gerade wir Christen wissen nur zu gut, wir sind ja angewiesen auf Zusagen und Anweisungen von außen. Wir könnten auch sagen von oben. Über alle geschichtlichen Irrungen und Wirrungen hinweg. Auch in unserem Zeitalter der postmodernen Beliebigkeit, in der sich Menschen viel zu sehr und viel zu leichtgläubig auf allerlei Weisheiten und Werte einlassen. Oberste Maxime für ein gelingendes Leben ist nach dem Neuen Testament die Einsicht, es geht auf ein Ziel zu. Es geht auf ein Ende zu. Und für Ziel und Ende steht im Griechischen ein und dasselbe Wort, Telos. Ziel und Ende sind uns, sind dir vorgegeben. Das steht in unserem Text wie das Vorzeichen sozusagen vor einer Klammer. Und innerhalb nun dieser Klammer stehen einige Kennzeichen für das Leben eines Christen, jedenfalls eine Auswahl von Kennzeichen für das Leben als Christen. Wir beginnen aber zunächst mit dem ersten Punkt, mit dem Vorzeichen vor der Klammer unseres Lebens. Und den gehen anschließend dann in die Klammer. Also vor die Klammer, erstens Ziel und Ende aller Dinge. Der Anfangssatz zum nahen kommenden Ende aller Dinge hat es in sich. Wie soll man denn heute verstehen? Im ersten Petrusbrief meint der Satz nichts anderes als das, dass Jesus wiederkommt. Die frühe Kirche lebte in der Erwartung, Jesus kommt wieder. Darüber sind mittlerweile 2000 Jahre hingegangen. Die Kirche hat sich heute von der neutestamentlichen Naherwartung, also dass es bald geschieht, im Grunde verabschiedet. Wir auch. Viele wissen es besser. Sie sagen, die damals haben sich mit ihrer Erwartung, dass Jesus schon bald wiederkommt, kolossal getäuscht und darum ist das Thema passé. Wesentlich besser gefällt mir, wenn einer das so verstehen will. Unser Leben, dein Leben ist begrenzt, ist endlich, kann von einem Augenblick auf den anderen vorbei sein, zu seinem Ende kommen. Die spannende Frage ist immer, wer stirbt von uns als nächstes? Laura Dahlmeier schätzte das vor ihrem Weg auf den Leila Peak richtig ein. Die hat im Grunde in einer Naherwartung gelebt. Natürlich nicht, dass es tatsächlich passiert, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, enorm hoch ist. Es ist so gefährlich, dass es ihr Ende bedeuten kann. Im Grunde, die Gefahrenlage war so, dass es sich von manchen hätte von den Händen verabschieden. Es kann durchaus sehr realistischerweise der Fall sein. Darum hinterließ sie ja das Testament, ich zitiere, dass niemand versuche, ihren Körper zu evakuieren, da die Rettungsaktion unter diesen Bedingungen zu gefährlich wäre. Habt ihr das schon mal gemacht? So ein Testament hinterlassen, dass man dann nicht nach euch guckt, weil es so, nein, habt ihr nicht. Weil wir denken, wir leben in einer anderen Gefahrenlage. Ja, wahrscheinlich ist es auch so. Wir sind ja keine Lauras. Und dennoch, das Ende. Das waren anscheinend die letzten Worte des russischen Piloten, der im Juli 2002 über dem Bodenseeufer die Flugzeugkollision von Überlingen mit der DHL-Flug 611 nicht überlebte. Der Flugunfall ist mit 71 Opfern, davon 49 Kindern, der bisher folgenschwerste Flugunfall in der Bundesrepublik Deutschland. Das Ende! Manches Mal kommt es so schnell, viel schneller, als ich es mir gedacht hätte. Und zu Christen gehört nun, das ist das Vorzeichen vor der Klammer, ja, das Ende und das Ziel vor Augen zu haben, nicht wegschieben, den Telos. Und entscheidend dabei ist, auf Jesus Christus läuft alle Welt und alle Zukunft hin, das Glauben. Er ist Ziel und Ende meines Lebens, Ziel und Ende der Kirche, Ziel und Ende dieser Welt. Mit ihm soll die Gemeinde Jesu, also wir, rechnen. So wahrhaftig, wie diese Gemeinde jeden Sonntag betet, dein Reich komme. Das tun wir, jeden Sonntag. Also prägt es Petrus seinen Gemeinden ein. Er sagt ihnen, mit eurer Taufe hat euer Leben ein ganz und gar neues Ziel erhalten. Mit eurer Wiedergeburt, mit eurer Hinwendung zu Gott hat euer Leben eine ganz neuartige Qualität bekommen. Ihr seid berufene Fremdlinge in der Welt, die meist eine andere Vorstellung von ihrer Zukunft haben wie die um euch herum. Ihr sollt es nicht nur wissen, ihr sollt damit leben. Telos, Ziel und Ende. So lang ist das Leben nicht. So lang ist das Leben nicht. Möge doch niemand unter uns sagen, heute fangen wir damit nichts mehr an, mit solchen Sätzen. Oder noch schroffer, diesen Glauben überlassen wir gerne den Fundis, einigen christlichen Spinnern. Er könnte nämlich zur Folge haben, dass wir unser Ziel leichthin verplempern mit zu vielen Oberflächlichkeiten oder dass wir es versäumen, unsere Ziele zu nützen im Dienst eines guten Zusammenlebens mit anderen, in Liebe und nicht in Neid, in Gelassenheit und nicht in hysterischer Angst vor was auch immer. Es könnte auch sein, dass wir manche Dinge dauernd vor uns herschieben, bis zum sogenannten Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn das bei dir so ist, dann mach dir das Vorzeichen deines Lebens klar, wenn du so ein Aufschieberitis mit den wichtigen Dingen deines Lebens bist. Telos, du gehst auf ein Ende zu, du gehst auf ein Ziel zu. Das Vorzeichen vor der Klammer ist aber ein nahe herbeigekommenes Endes aller Dinge. Das soll uns in keiner Art und Weise den Christen Angst einflößen. Überhaupt nicht. Es soll uns auch nicht mutlos machen oder irgendwie den Tatendrang nehmen, den wir in uns verspüren. Es soll uns, so heißt der Text, es soll uns was machen? Besonnen und nüchtern. So steht es um mich. Das ist mir glasklar vor Augen. Mein Leben hat ein Ende und ein Ziel. Das gehört zu unserer Identität. Und das Ziel und das Ende haben entscheidend mit Jesus zu tun. Auf ihn läuft alles zu. Für Christen sind das übrigens bezaubernde Aussichten. Nur am Rande. Darum soll es heute nicht gehen. Aber eigentlich bezaubernde Aussichten. Aber mach dir heute klar, du hast ein Ende und es gibt ein Ziel. Das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Jetzt gehen wir in die Klammer und fragen uns, okay, es dauert noch ein bisschen, Vorzeichen ist uns klar, jetzt treten wir in die Klammer rein und bekommen darauf eine Antwort, wie soll man denn in der Klammer leben? Und am Ende dieses ersten Petrusbriefes heißt es eben, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist die erste Einzelmahnung in dieser Auswahl unseres Sonntagstextes. Im Angesicht also, dass dein Leben zu Ende gehen kann, dass dein Leben ein Ziel hat, geht es darum, ein Beter zu werden. Die besonnenen Beter sind gefragt. Menschen, die ihre Zukunft in Gottes Händen wissen. Wie gut haben wir es? Wir sind welche, die ihm mehr vertrauen als Zukunftsforschern und Hochrechnern. Besondere Beter stehen nüchtern in ihrem Alltag und sie wissen, das Ende meines eigenen Lebens kann schneller sein als erwartet. Unsere Vorfahren haben einst auf der Vorderseite ihrer Buchführungen und Rechnungsformularen handschriftlich notiert im Namen Gottes. Wir sind also eingeladen zum besonnenen Gebet. Sicherlich nicht zum ersten Mal eingeladen zum Gebet, gell? Das hat da vorne wahrscheinlich schon oft jemand zu euch gesagt, aber hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Die Ermutigung zum Gebet kommt nie unnötig. Nie unnötig. Ist bei keinem von uns überflüssig. Es hat auch nichts mit Frömmelei zu tun, vielmehr seid, was ihr seid, Kinder des Vaters im Himmel, die ja darum bitten, täglich das Brot zu bekommen, ein reines Herz und eine innere Stärke. Dazu habe ich einen schönen Satz gefunden, der mir gut gefallen hat. Wer bei klarem Verstand und wach ein Betender bleibt, geht gerüstet dem Ziel der Zeit entgegen. Ich finde ihn cool, den Satz. Wir kommen zum nächsten Zeichen in der Vorklammer. Seid nachhaltig in der Liebe. Zweite Mahnung von Petrus gilt der Liebe. Die Liebe, die beständig ist, auf die sich einer verlassen kann. Die Liebe ist ja etwas, von der niemand von uns sagen könnte, dass er genug geliebt hat. Wenn ich fragen würde, hat jemand von hier drin irgendwie genug geliebt? Ich bin mir ziemlich sicher, keine würde sich getrauen, die Hand zu heben. Also insofern bleiben wir alle Betroffene. Niemand könnte von sich sagen, von seinem eigenen Leben sagen, ich habe genug geliebt. Niemand. Krass. Obwohl wir es alle wollen. Im Grunde mangelt es eigentlich immer an Liebe, nicht wahr? Immer. An Liebe, die auch Runzeln bekommen kann und die bereit ist, mit anderen zu leiden. Es geht nämlich nicht um die Ego-Liebe. Es geht um die Liebe untereinander. Am Ort der Gemeinde. Am Ort von Schwestern und Brüdern. Die ist gemeint. Wozu Liebe? Wozu? Weil sie es ist, sagt Petrus, die auch mit der Sündenmenge fertig wird. Schöne Formulierung, finden wir schon in den Sprüchen. Die Liebe ist die Kraft, die mit der Sündenmenge fertig wird. Nur der Liebe gelingt es uns und anderen versperrte Wege wieder freizulegen. Hast du gerade Konflikt mit jemandem? Es gibt niemanden, der keinen Konflikt mit jemandem hätte. Nur die Liebe könnte dieses wieder verändern, einen Weg freizugeben. Nebenbei scheint die Liebe mehr als alle anderen Konfliktstrategien, schont die Liebe unsere Nerven. Wenn ihr Liebe habt, schont das unsere Nerven. Petrus ruft uns also zu, habt Liebe gegenseitig untereinander. Ach, das ist heute nichts Neues, was ich sage. Und doch wieder einmal ein leichter freundschaftlicher Schubs, eine fällige Erinnerung. Der Alltag lehrt es uns, wie viele Beziehungen vergiftet, hoffnungslos zerstritten und wie gestern noch so scheinbar festgefügte Bindungen zerreißen. Die Liebe ist die Kraft, die mit der Sündenmenge fertig wird. Ich habe euch eine humorige Geschichte mitgebracht, damit ihr bei mir heute auch was zu lachen habt. Die Geschichte ist schon ein bisschen länger her. Das merkt man an dem Beispiel, aber kein Problem, es passt. Also, stellt euch vor, es geht um einen Pfarrer. Über den kann man ja auch leichter lachen. Das Pfarrhaus in Jettenbach wurde im Wesentlichen mit Holz beheizt. Deswegen muss schon länger her sein. Mehrmals im Jahr brachte also ein Fuhrwerk eine Ladung Holz und lud sie vor dem Pfarrhaus ab. Dort wartete der mächtige Holzhaufen, bis der Pfarrer oder ein Helfer Zeit fand, die großen Stücke zu spalten und handlich zurechtzumachen. Eines schönen Tages, ein solcher Haufen Holz lag noch unangetastet da, klingelte an der Pfarrhaustür die Glocke. Der Pfarrer öffnete: Was wünschen Sie? Vor ihm stand, früher hätte man gesagt, ein Landstreicher und bot seine Dienste an. Ob er sich wohl etwas Geld und eine stärkende Suppe verdienen könne. Er könne gut mit Axt und Säge umgehen. Der Pfarrer ließ sich das nicht zweimal sagen und die beiden wurden einig. Vom Amtszimmer aus hörte der Pfarrer, wie Axt und Säge ihr Werk taten. Nach geraumer Zeit klingelte die Glocke wieder. Man sah dem Mann an, dass er körperlich geschafft hatte. Mit Heißhunger machte er sich über die Suppe her, erhielt den vereinbarten Lohn und zog dann seine Straße. Der Pfarrer betrachtete dann zufrieden den Haufen handlicher Scheite. Das Aufsetzen würde zwar auch noch viel Arbeit sein, aber die Hauptsache war erledigt, dachte er. Welche Überraschung erwartete ihn, als er Tage später daran ging, das gespaltene Holz aufzuschichten. Die oberste Schicht war zwar ordentlich bearbeitet, aber darunter war überhaupt nichts angerührt. Der Landstreicher hatte ihn hereingelegt. Ihr lacht. Ich gehe davon aus, der Pfarrer hat sich geärgert, so hintergangen worden zu sein. Doch die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Die Liebe steckt Enttäuschungen weg. Die Liebe investiert manchmal gegen alle Hoffnung und Prognose. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, schreibt Petrus. Das ist eigentlich unser Gemeindeprogramm. Die Gemeindevorstände sind jetzt kolossal entlastet. Wir müssen uns nichts für den Oktober überlegen, wohin wir gehen wollten. Wir wissen es eigentlich, gell? Vor allen Dingen die Liebe in der Credo-Gemeinde. Nichts anderes ist wichtiger als die Liebe, und zwar beständig. Nicht ausnahmsweise einmal. Petrus ermuntert dazu, seid nachhaltig in der Liebe. Gilt das heute dir? Oder gilt das heute dir? Seid motiviert zur Gastfreundschaft. Die Reihe dieser Anleitungen für gelingendes Gemeinschaftsleben, hier im ersten Petrusbrief, geht weiter. Seid gastfrei, schöner Zusatz, ohne Murren. Ich meine, ihr müsst euch überlegen, warum das der das geschrieben hat. Hätte er gereicht zu sagen, sei gastfrei? Nein, der wusste, ohne Murren. Die frühen Gemeinden, müsst ihr euch vorstellen, waren Hausgemeinden. Die trafen sich in den Häusern, die hatten kein Credo-Haus. Gehörte man damals zu Jesus, so mussten Christen ihre Häuser öffnen, ein offenes Haus haben, damit die Gemeinde für ihre Treffen und Gottesdienste zusammenkommen konnte. Gerade bei uns Methodisten sind die Stubenversammlungen legendär. Die alten Methodisten erzählten mir, wie sie vormals das größte Zimmer in der Wohnung einmal die Woche komplett ausräumten. Warum? um die selbstgezimmerten Bänke dann anschließend in diesen leergeräumten Raum hineinzustellen für 25 und 30 Leute, die sich in der Bibelstunde trafen, in den Häusern. Und danach musste das Ganze wieder zurückgebaut werden. Das ist Arbeit. Das ist aufwendig. Das ist gastfreundlich. Im Text heißt es, seid gastfrei untereinander. Jetzt kommt's ohne Murren. Zu allen Zeiten haben Christen die Tugend der Gastfreundschaft hochgehalten. Wir machen das im Credo ja immer ohne Murren, gell? Ich danke euch. Übrigens, wann habt ihr das letzte Mal euer Haus geöffnet und wart gastfrei? Ist das was für dich? Das Nächste. Ist das was für dich? Seid begnadet. Ihr seid begnadet und begabt. Es kommt ein völlig anderes Stichwort in diesen einzelnen Ermahnungen und Weisungen. Es geht um die Gaben. In 1. Petrus 4. Er unterscheidet zwei Gaben, die Gaben des Wortes, der Dienst am Wort und das Dienst der helfenden Hände. Ich möchte dazu jetzt heute gar nichts sagen, nur nochmal diesen Vers 11 lesen. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus Gottes Kraft. Ich möchte nur so viel sagen zu dieser Stelle. Wir werden im neuen Jahr in unserer Gemeinde im Januar ein Gabenseminar anbieten, wo alle Menschen, das ist das Ziel, die noch nicht wissen, mit welchen Gnadengaben, welchen Gaben Gott euch begabt hat, es herauszufinden, welche Gabe euch gegeben hat, womit er euch begnadigt hat und wie ihr diese Gabe in den Dienst dieser Gemeinde stellen könnt. Ihr seid begnadet und begabt. Alles dann kommt dann zur Predigtreihe. Es gibt eine dreiteilige Predigtreihe über dieses Thema dann im Januar. Zum Schluss. Oder gehört das zu dir heute? Alles zu Gottes Lob und Ehre. Das ist das Finale. Das ist das Finale dieses Textes heute. Sein ist die Ehre. Das ist der krönende Schluss, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Das steht am Ende aller unserer Dienste in der Gemeinde, all der fleißigen Hände und all der vielen Stunden derer, was sie hier in der Gemeinde Jesu Christi einbringt. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer dazu am Ende nicht durchstößt, wer das bei aller Mühe und Anstrengung beim Putzen, beim Proben, beim Hirnen, beim Handanlegen, beim Beten, beim Gastfreundschaften, beim Lieben nicht sieht, der gerät in eine Schieflage. Der vergisst, in wessen Namen er tut, was er tut. Der übersieht, vielleicht auch noch mit murrendem Herzen, für wen er das tut. Für den, dem Ehre sei und Macht, dem, der in allen Dingen gepriesen werden soll. Okay. Ich lande. In den Regeln des heiligen Benedikt, ich beschäftige mich gerade auch mit den Mönchen, den Klöstern und das Zusammenleben dieser, dem Regeln des heiligen Benedikt, könnt ihr mal lesen, den Gründer des Benediktinerordens, da gibt es 73 Kapitel, wie Mönche oder Nonnen miteinander zusammenleben sollen. Coole Sache. 73 Kapitel, ist alles genau geregelt. Ich lese euch mal kurz Kapitel 57 vor, da geht es um die Mönche als Handwerker, okay? Seid ihr dabei? Das ist zum Schluss. Okay. Sind Handwerker im Kloster, also gemeint sind Mönche, die vormals Handwerker waren, sind Handwerker im Kloster, können sie in aller Demut ihre Tätigkeit ausüben, wenn der Abt es erlaubt. Wird aber einer von ihnen überheblich, weil er sich auf sein berufliches Können etwas einbildet und meint, er bringe dem Kloster etwas ein, werde ihm seine Arbeit genommen. Er darf sie erst wieder aufnehmen, wenn er Demut zeigt und der Abt es ihm von Neuem erlaubt. Wenn etwas von den Erzeugnissen der Handwerker verkauft wird, sollen jene, durch deren Hand die Waren veräußert werden, darauf achten, dass sie keinen Betrug begehen. Das gilt ebenso für alle anderen, die mit dem Eigentum des Klosters unredlich umgehen. Bei der Festlegung der Preise darf sich das Übel der Habgier nicht einschleichen, nett formuliert. Man verkaufe sogar immer etwas billiger, als es sonst außerhalb des Klosters möglich ist. Und jetzt kommt's, worum es mir geht, weshalb ich euch das vorlese. Damit in allem Gott verherrlicht werde. Ehre und Macht ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dazu müssen wir durchstoßen. Sucht euch eins aus, was auf euch passt. Kurzen Augenblick, sucht euch eins aus und nehmt es mit in die Abendmahlsfeier, die wir gleich haben, oder in das Gebet oder in die Segnung, die ihr vielleicht nachher in Anspruch nehmen wollt. Welches passt zu dir? Was möchtest du heute für dich mitnehmen?